So, jetzt bin ich euch eine Antwort schuldig, ne? Wisst ihr überhaupt die Frage noch? Stell nochmal die Frage, du hast das Mikrofon noch in der Hand.
Warum glaubst du an Gott?
Vielleicht könnten ein paar mir helfen. Ja, ja, es gibt bestimmt ja etliche, die auch an Gott glauben, oder? Na? Und wisst ihr, viele von euch könnten die Frage beantworten. Bin ich davon überzeugt. Weil in dir steckt mehr, als du denkst. Stimmt's? In dir steckt mehr, als du denkst. Und es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist. Du bist unheimlich wertvoll. Du bist kostbar. Du bist köstlich. Ganz Wichtiges. Weißt du, neben mir saß gerade hier so eine Lady. Wie heißt du nochmal? Du, ja, du mit den weißen Dingens. Ja, ja, Katrin. Ja. Justin. Justin saß gerade so neben mir. Und dann habe ich in meine Hosentasche reingelangt, hier irgendwo. Und das war wirklich so. Und dann habe ich so ein kleines Parfümfläschchen entdeckt. Na, so was man irgendwie so bekommt, wenn man irgendwie bei ein bisschen größeres Parfüm kauft. Dann kriegt man ja meistens so ein bisschen so eine Probe. Na. Und habe ich das genommen und habe einfach der Justin das ein bisschen in die Finger, auf die Hand gelegt und gesagt, verreib mal. Hat sie so verrieben. Und hat sie es gerochen. Und dann sagte ich, weißt du was, das bist du für Jesus. Ihr hättet ihre Augen sehen sollen. Die wird total gut drauf. Die lacht schon den ganzen Abend. Ihr Lieben, ihr seid mehr für Jesus, als ihr denkt. Und ihr seid wertvoller für Jesus, als ihr denkt. Nun, das beantwortet natürlich die Frage. Wisst ihr, ich bin nicht in so einem kirchlichen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein kleines Geschäft, mein Vater war viel unterwegs. Und als ich 10 Jahre alt war, war ein Freitagabend ungefähr um die Zeit, ne, war irgendwo September vor circa 40 Jahren, nein, schon ein bisschen länger her. Und plötzlich, na, ich lag so in meinem Bett, plötzlich riesen Tumult in dem Haus, wo ich lebte. Na, meine Mutter rannte die Treppe hoch, riss die Türe auf und schrie, die Polizei hat den Papa überfahren. Und das war wirklich so. Und mein Vater war mein Held. Und es war der Tod meines Helden. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Die Polizei hat meinen Vater überfahren. Und das war natürlich eine ganz tiefe Wunde. Das war ein tiefer Schmerz, ein tiefer Trauer. Und konnte es das gar nicht richtig verarbeiten. Irgendwann mal so bei uns im Westen, da war dann so, wenn man 10, 11 war, na, kam so in die Schule, kam so der Verkehrsunterricht. Na, so die Polizei mit ein paar so Schildchen, Tretkars und so weiter, kennt ihr auch. Na. Und weißt du, und dann haben die da so ein Tretkar aufgestellt, na, und dann stand da so ein Polizist und ein paar so Schildchen. Und dann kam eine Stunde. Dann habe ich mich in das Tretkar reingesetzt. Gas gegeben wie Michael Schumacher oder wie Vettel. Und volle Kanne auf den Typen zugerast. Der schreit Stopp. Ich ging nicht weg, er sprang weg, ich fuhr vorbei. Er sagte, warum machst du das? Sagte ich, ihr habt meinen Papa umgebracht. Und das ist eine tiefe Rebellion. Und Bitterkeit kam in mein Herzen. Mit 13 habe ich dann angefangen, Drogen zu nehmen. Zuerst Alkohol, dann Drogen. Mit 14 hatte ich die erste Gerichtsverhandlung. Kam ich ins Heim. Und am Anfang war das alles cool. Es war damals die Zeit, na, ganz viele Leute sich die Haare lang wachsen ließen. Die Hippie-Zeit. Long time ago. Und das war am Anfang unheimlich cool. Ne? Wir haben gelacht, wir haben Späße gehabt, wir saßen zusammen, haben gekifft, haben Jimi Hendrix gehört und so weiter. Aber irgendwann mal dachte ich, nee, es reicht nicht mehr. Dann bin ich nach Stuttgart getrennt, vom Heim. Sind nachts ausgestiegen in dem Heim und sind in die nächste Stadt getrennt oder tagsüber. Und irgendwann mal kam der erste Schuss. Und das war klasse. War richtig gut. In der Schule war immer katastrophaler. Na, einmal habe ich 3 Tage und 3 Nächte durchgemacht und dann hat die Mathelehrerin mich nach vorne gerufen. Da war ungefähr da, wo der Altar war, war die Tafel und ich sollte irgend sowas an die Tafel hinmalen. Da habe ich so das Geodreieck genommen und stand 2 Meter weg von der Tafel und malte so einen Strich. Und dann fragte die Lehrerin, sind Sie krank? Sind Sie übel? Sag ich ja irgendwie. Und französisches Diktat waren dann 62 Fehler. Naja, und dann habe ich die Schule geschmissen, so gejobbt. Und irgendwann mal, als ich 20 war, war meine Leber kaputt, mein Kopf kaputt. War in Griechenland auf einer Insel. Plötzlich wurde ich ganz gelb. Bekam Gelbsucht. Lange Geschichte kurz zu machen, kam ich in ein Krankenhaus in Deutschland. Und da war ein Krankenpfleger. Und der sagte, der kann nur noch Jesus helfen. Und wir waren auf einer Krankenstation, da waren lauter Junkies, Leute, die gekifft haben, zu 6 in einem Zimmer, haben alle gekifft. Ne? Und dann kam der Krankenpfleger, wer hat hier gekifft? Und wir lagen im Zimmer, wir. Und er sagte, der kann nur noch Jesus helfen. Weißt du was? Sagte ich, wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten. Wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten. Warum? Weil ich dachte, Gott ist Autorität. Gott ist hart. Gott ist gegen mich. Gott ist so hart wie die Kirchbänke. Ich wusste nicht, dass Gott Liebe ist. 6 Wochen im Krankenhaus gewesen, rausgegangen, in die Stadt gefahren in Nürnberg, hatte so einen alten 2CV, so ein altes Auto, na, war das Dach auf, mir Gift gekauft, fuhr durch die Stadt, hielt an einer Ampel, plötzlich, ich hatte so das Dach aufgerollt, an der roten Ampel, guckt jemand von oben in mein Auto rein, sagt, hallo, war's der Krankenpfleger? Und dann sagte, komm mal mit, habe ich ein paar Sätze mit ihm geredet, bin ich heimgegangen, habe einen Schuss gesetzt und noch einen Schuss. Und abends kam ein Freund von mir in mein Zimmer, ich habe dann im Heim gelebt, und sagte, ich bin eine Leiche am Wegrand deines Lebens. Du hast mich angefixt und ich bin kaputt. Und es war nicht nur einer. Es waren teilweise 15, 16-jährige Mädchen. Leichen am Wegrand meines Lebens. Weißt du? Und dann haben wir uns gestritten. Ich hatte nichts mehr, hatte kein Gift mehr und so weiter. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Und ich hatte kein Radio an. Kein Schallplattenspieler, nichts. Und plötzlich war da eine Stimme im Raum. Helmut, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Hast dein eigenes Leben vergeigt und das Leben von ganzer Menge anderer Leute. Leichen am Wegrand. Dein Kopf kaputt, deine Leber kaputt, deine Freunde kaputt. Das war der breite Weg, als wir am Anfang gingen. Am Anfang war er breit. Aber dann wurde er enger und enger und enger. Und irgendwann war es eine Sackgasse. Weißt du? Und dann lief der Film meines Lebens ab. Vor mir, in diesem Zimmer, nachts allein. Und ich dachte, meine Güte, wo bist du gelandet? Mit all den Träumen, die du hattest, um die Gesellschaft zu verändern. Mit anderen ein gutes Leben zu führen. Gerechtigkeit. Dass die Armen reich werden. die Kranken gesund, die Kaputten normal. Wir hatten ja Ideale als Hippies. Und dann dachte ich, meine Güte, Gott könnte es dich vielleicht wirklich geben. Und so bin ich irgendwie eingeschlafen, mehr oder weniger. Und am nächsten Morgen habe ich den Krankenpfleger angerufen und er sagt, du hör mal, ich habe ein Riesenproblem, könntest du mir vielleicht helfen? Und irgendwie, vielleicht ist dein Gott doch, ich bin am Ende. Und er sagte, ja, kein Problem. Geh mal in den nächsten evangelischen Buchladen, kauf dir eine Bibel und er liest drin. Na? Wie wenn Gott vom Himmel ein Buch fallen gelassen hätte. Und sagte ich, nein, das will ich nicht. Ich will wissen, ob das real ist und ob er mir jetzt hilft. Da war ich ausgebrannt. Und er sagte, dann komm vorbei. Da bin ich bei dem vorbeigekommen und er sagte, dir kann nur noch Jesus helfen. Da sagte ich, wo ist Gott? Wenn er im Himmel ist, ich kann nicht in den Himmel gehen. Dann muss er hier irgendwie zu mir kommen. Da sagte er, ja, das hat er getan. Weißt du, da war ich in einer Situation, wo hier drinnen, vielleicht auch ein bisschen tiefer hier im Bauch, ich plötzlich eine Sehnsucht bekam. Einen inneren Wunsch, dass dieser ganze Dreck, diese ganze Perversion, dieser ganze Mist, alles Böse aus meinem Leben rauskommt und ich irgendwie noch meine zweite Chance bekommen. Dann hat der Krankenpfleger gesagt, du, ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber ich weiß, Jesus ist hier. Wir knien uns jetzt nieder und du bittest einfach, Jesus, komm in mein Leben, hilf mir. Ich kenne dich nicht, ich habe viel Mist gebaut, Jesus, bitte, hilf mir. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe das gemacht. Was habe ich dann gemacht? Ganz simpel, ganz einfach. By the way, ich predige immer simpel, weil ich ein simpler Mensch bin und weil das Evangelium simpel ist. Und dann habe ich einfach gebetet. Sagte ich, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich bin nicht interessiert an Kirchen, an Büchern, an Kanzeln. Ich will wissen, ob es dich gibt. Und ob du wirklich Liebe bist, ob du mir eine zweite Chance gibst, ob es da etwas gibt, was mich wieder durchatmen lässt. Und das habe ich gemacht. Ich sage, bitte vergib den Mist, den ich gebaut habe. Ja, und ein erster Touch kam, ein erster Friede kam. Etwas Erstes, wo ich gemerkt habe, hey, du hast eine Chance. Da ist nochmal eine Möglichkeit. Und da ist irgendwie eine Möglichkeit, dass viel der Dreck ging schon raus. Ich konnte wieder durchatmen. Da kam etwas an Hoffnung. Da kam etwas in mein Herz hier innen rein, wo ich spürte, es könnte sein, dass es weitergeht. Dann bin ich heim. Dann hat der Krankenpfleger mit mir gebetet. Dann bin ich heim, dann hatte ich einen Kampf in 3 Tagen. Ja, den hatte ich. Na, könnte das wahr sein? In der Zwischenzeit hatte ich eine Bibel, na, von ihm natürlich, da ein paar Sätze gelesen, manches habe ich verstanden, manche nicht. Bin ich wieder rausgerannt, wieder was geraucht, wieder Bibel gelesen und nach 3 Tagen war ich durch. Golgatha wurde real. Ein tiefer Friede Gottes kam in mein Herz. Ich wusste, mir war vergeben und du hast die Chance, neu zu anzufangen. Daraufhin, ein paar Tage später, nahm er mit mich in sein. So, und ich war durch. Bis auf einmal, das war vor über 40 Jahren jetzt bald, 30, 35, 36 Jahre, bis auf einmal habe ich seit dem Tag keine Drogen mehr genommen. Jesus hat mich befreit. Weißt du, und dann ging ich in eine, und dann hat er mich mitgenommen in so eine Freikirche, so eine, na, Und dann war ich da 3 Monate, ging immer in den Gottesdienst, Mittwoch in die Bibelstunde. Ein paar Freunde haben mir eine Wohnung besorgt und vieles mehr. Und die Leute haben sich rührend um mich gekümmert. Und dann, so nach 3 Monaten, dachte ich, naja, bin ich zum Pastor gegangen, sagte, hey, jetzt bin ich Christ, what's next? Was jetzt? Und sagte, ja, du hast die Zeit, ne? Kannst ein paar alte Leute besuchen. Und die Haare waren noch lang, so ein Afghanenmantel, das Auto war immer noch bunt angemalt. So, hat er mir gesagt, du pass auf, da im Altenheim sind ein paar alte Leute, die besuchen mal. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ging ich ins Altenheim, geklopft, Schwester Meier, na, mach die Tür auf, wow, was sind Sie? Na, ich komme von der Gemeinde, ich bin ein Neuer. Ja, das sieht man. Und so habe ich alte Leute besucht und diese alten Leute haben mir aus ihrem Leben erzählt, wie sie den Krieg erlebten, wie sie beteten, als die Bomben fielen und sie bewahrt wurden, wie sie gebetet haben, dass ihre Männer zurückkamen. Nach 10 Jahren aus der Gefangenschaft kam der Vater wieder. Solche Dinge. Und ich spürte, diese Menschen haben was hinter sich, was ich noch vor mir habe. Und weißt du, es ist wertvoll, ab und zu mal älteren Leuten zuzuhören. Sie haben sich nämlich Sachen hinter sich, was du noch vor dir hast. Wie auch immer, da habe ich einen Krankenpflegeberuf gemacht, Ausbildung gemacht. Und so nach 3 Jahren habe ich meine Frau geheiratet und habe immer mehr alte Leute besucht und haben einen Altenkreis entwickelt, na, und vieles mehr, eine Altenarbeit in der Gemeinde angefangen. Und so nach 3 Jahren dachte ich, Mensch, ich würde mal gerne auf eine Bibelschule. Einfach Jesus dienen. Und dann bin ich zu ein paar Leitern gegangen und dann haben die gesagt, was du? Total ermutigend. Ne? Was du? Jetzt bist du einmal Krankenpfleger, du könntest Stationspfleger, Lehrpfleger, Oberpfleger werden. Und ich habe nur geweint. Nicht, dass ich was gegen Ausbildung habe. Aber weißt du, ich dachte, Mensch, in meiner Bibel steht doch, Jesus kam vom Himmel. Er war ganz oben. Und er ging runter, ganz runter. Hat alle seine Herrlichkeit abgelegt. Wurde Mensch, ganz normaler Mensch. Ne? Witze und so, alles cool. Und er war doch ganz normaler Mensch, der ist doch nicht die Hierarchieleiter hoch, sondern er kam doch runter. Er sagte, ich will doch nur Jesus dienen. Ich will doch nicht eine Hierarchieleiter hochgehen. Da bin ich doch als Jugendlicher dran zerbrochen. Weißt du, wer mich ermutigt hat? Die alten Leute. Die sagten, geh, wir glauben an dich. Geh, wir unterstützen dich. Und das ist das Zweite, was ich dir sagen will. Du brauchst Menschen, die an dich glauben. Du brauchst Menschen, die an dich glauben. Und wenn du niemand hast, ich glaube an junge Leute. Ich glaube an dich. Ich glaube an junge Leute. Und die alten Leute haben an mich geglaubt. Und dann sind wir auf die Bibelschule gegangen, meine Frau, nicht lange Geschichte kurz zu machen. Dann kamen wir in ein Reha-Zentrum und haben Drogenabhängigen gedient, ungefähr 1 Jahr. Und aber war klar, das war nicht unsere Aufgabe. Und dann ging ich zurück auf die Straße und habe Leuten was von Jesus erzählt. Rockern, Prostituierten, Besoffenen. Und weißt du was? Plötzlich merkte ich, du musst es leben, was du predigst. Dann haben wir ein Haus aufgemacht, meine Frau und ich, für Obdachlose, für Kaputte, für Drogenabhängige. Und haben gesagt, die zu keinem gehören, gehören zu uns. Und es hat dann wunderbar funktioniert. Und dann haben wir mit ein paar Freunden vieles gemacht, haben sind in die Weltmission gegangen, haben ganz viele Einsätze gemacht, nach Afrika, nach Asien, haben Reha-Zentren in Russland gegründet, in China. Und so nach 10, 12 Jahren wurde es plötzlich ein bisschen bekannt. nach 10, 15 Jahren hast plötzlich 100 Mitarbeiter unter dir, bist die Leiter von einem Werk mit, hast international Freunde, zwischenzeitlich hat man Englisch gelernt, hast ganz viel Geld zu tun plötzlich, wirst eingeladen als Prediger. Dann bist du plötzlich 12-mal in der Mongolei, 3-mal in Afrika oder 2-mal in einem Jahr. Und ich fuhr immer mehr in den Dienst. Immer mehr auf der Überholspur. Ein Projekt nach dem anderen. Ein Haus nach dem anderen aufgebaut. Ein Team nach dem anderen. Irgendwann mal wurde meine Ehe eine Baustelle. Ja, weil meine Frau nicht so engagiert lebte. Weil sie sich nicht hingegeben hat wie ich. Dann ist die erste Tochter ausgezogen. Die zweite ist mit 17 ausgezogen zu ihrem Freund. Lebte nicht mehr heilig. Na, die geht in die Hölle, wenn sie so weitermacht. Wenn man so drauf ist, wenn man sich religiös verirrt. Irgendwann kamen Mitarbeiter, haben gesagt, hey, verstehst du mich noch? Ja, natürlich. Du solltest mich mal mehr verstehen, was ich alles trage, wie schwer es eigentlich alles hier ist. Kam eine Prophetin, sagte, Helmut, prüfst du deine Vision noch auf den Knien? Ja, natürlich beten wir. Wir beten doch alle, 3-mal täglich, morgens, mittags, abends. Merkt ihr, wo ich hin will? Und ich wurde zum religiösen Manager. Und weißt du, irgendwann mal nachts lag ich im Bett und plötzlich ein fürchterliches Rauschen, ein fürchterlicher Piepston. Angst kam in mein Leben. Das war wie wenn du die Gitarre hier vom Verstärker hältst und es hast ein Wahnsinnsfeedback. Ich dachte, oh Gott, das kannst du nicht mehr ausschalten. Angst kam, Not kam, Sorge kam. Ich bin morgens aufgestanden, sagte zu meiner Frau, ist vorbei, so over. Ausgebrannt. Jetzt bin ich beim Thema. Ausgebrannt. Na, was machst du denn dann? Dann gehst du ins Krankenhaus. Ging ins Krankenhaus. Und mir eine Infusion gegeben, na, wie wenn so eine Flüssigkeit aus einer Fläschchen dir was helfen könnte für deine kaputte Seele. Und dann saß ich abends vom Fernseher und schaute einen Boxkampf an. Ich liebe Boxen, Boxen ist biblisch. Ja, ja, geben ist seliger als nehmen, steht schon in der Bibel. Boxen ist biblisch. Und dann noch ästhetisch. Blaue Augen, rote Lippen, wie auch immer. Und dann saß ich, schaue ich so einen Boxkampf, ich hatte früher auch ein bisschen geboxt, weißt du, und dann ging der Typ K.O. Brumm, voll eine auf die Nuss und der kippte um und lag da so. Wow, und ich habe mich so identifiziert mit dem Typen, der so am Boden lag. Und dann kam der Ringrichter, 8, 9, 10, K.O. Und während er das sagte, sprach plötzlich der Heilige Geist zu mir. Helmut, die weltlichen Ringrichter zählen von 1 bis 10, bis du K.O. bist. Die Welt schaut drauf, dass manche und viele, dass sie sich gegenseitig K.O. machen. Aber weißt du, der Heilige Geist mir gesagt, ich als der göttliche Richter, ich zähle von 10 bis 1, bis du wieder okay bist. Das ist das Nächste, was ich dir sagen will. Wenn du mal K.O. bist, und wir alle gehen mal K.O., Gott ist da und er zählt von 10 bis 1, bis du wieder okay bist. Kommt die Ermutigung und plötzlich kam es wieder. Hey, du bist doch wertvoll. Himmel, das sind doch Gaben in deinem Leben. Es ist doch nicht alles vorbei. Dann kam die Bibelstelle. Ich war da eine Zeit lang in Amerika, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber da abends, da kam eine Bibelstelle. Und wenn du K.O. bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, eben nimmer deine Hände ausbreitest, Halleluja, Halleluja, preis den Herrn, Urapako. Weißt du? Da kam eine Bibelstelle. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her alle zu mir. Wow. Da steht alle. Wer ist alle? Alle. 100%. Jedoch. Und da gehörst du auch dazu. Kommt her alle. Kommt her alle zu mir, sagt Jesus. Weißt du, wie ich mich fühlte? Ich fühlte mich dreckig. Ich fühlte mich K.O. zum zweiten Mal in meinem Leben. Und wenn Jesus sagt, kommt her alle, wen meint er denn dann? Wen meint er denn dann? Weißt du, dann meint er Leute, die eigentlich ganz wertvoll sind. So wie dieser 50-Euro-Schein. Ne? Wertvoll. Stimmt's? Ja. Ich habe keinen grünen. So habe ich einen braun genommen. Aber es könnte sein, und du bist sehr wertvoll, dass du vielleicht mal in eine Situation kommst, wo jemand sagt, du bist eine blöde Zicke. Wo jemand sagt, dich kann man eigentlich vergessen. Wo jemand sagt, na, der Scheiß gebaut, oder? Wo jemand sagt, das Ziel in der Schule erreichst du nicht. Wo jemand sagt, glaubst du wirklich, dass du wichtig bist? Wie viel wert? Ist es Häufchen Elend? Wie viel ist es? Gut, du warst Jesus, du hast Weisheit. Ja, 50 Euro. Weißt du? Und vielleicht sagt dann jemand, dich kann man doch vergessen. Hast du dich einmal schon mal gehört? Du morgens am Spiegel siehst, ein paar Pickel siehst, die ganzen Ladies siehst, die im Fernsehen so ideal ausschauen. Wer bist du schon? Weißt du, in so einer Situation, da brauchst du jemand, der dich wieder aufhebt. Brauchst du jemand, der sagt, nee, 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 du bist unheimlich schön. Nee, 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 das sind ganz viele Gaben in dein Leben. Und der dich wieder entfaltet. Und das kann nur dein Vater im Himmel machen. Das kann nur der Jesus machen, der so viele gute Gedanken über dein Leben hat. Das kann nur der Jesus machen, der dir zuspricht, komm her zu mir, denn ich will dich erquicken. Ich will dich neu entfalten. Ich, weil du wertvoll bist. Hey, weißt du was, junger Mann, junge Frau? Du bist zu wertvoll für die Sünde. Du bist zu wertvoll für die Perversion. Du bist zu wertvoll für die Sucht. Du bist zu wertvoll für die negativen Gedanken. Du bist unheimlich wertvoll. Du musst nur in die richtigen Hände kommen. Bei Jesus empfängst du diese Gedanken. Und Jesus sagt, komm zu mir. Und wenn du das mal erlebt hast, wirklich zu erfahren, dass er dich aufhebt, dann bist du gern bei ihm. Und weißt du, da war ein Pastor, ein Prediger in Israel. Und der sagte das morgens, ähnlich wie ich, seiner Reisegruppe, und sagte, weißt du, Hirte, Herde, Schaf gehören zusammen. Und die Schafe laufen den Hirten hinterher und er ist ein guter Hirte, wie wir es gerade gehört haben. Und dann fahren sie mit dem Bus in die Wüste und machen einen kleinen Ausflug. Und dann am Horizont sehen sie zwei so Wolken. Eine große Wolke und eine kleine Wolke. Und dann fahren sie näher hin und sagen, oh, das Schauspiel wollen wir mal angucken. Und als sie näher hinfahren, dann sehen sie eine Schafherde, die rennt voraus und der Hirte rennt den hinterher. Und dann sagen die Leute, siehst du, Pfaffe, na, was du predigst, hat keinen Platz im Leben, das stimmt nicht. Die Schafe rennen weg. Die kommen nicht zu Jesus und die gehen von Jesus. Die Kirchen werden leer. Gott ist uninteressant. Und dann sagst du, das will ich wissen. Und dann rennt er dort den Typ hinterher und hält ihn kurz auf, kommt ganz ausgehechelt, kommt er im Bus und sagt, boah, ich hab recht. Das war nicht die Hirte, das war der Metzger. Jesus will dein Leben nicht zerstören. Jesus will dein Leben aufbauen. Und was ist denn dazu nötig? Weißt du, was dazu nötig ist? Die Bibel nennt ein simples Wort. Das heißt Glauben. Das heißt Vertrauen. Und ihr wisst, am Anfang, ich habe erzählt, ich komme vom Dorf. Und als ich da auf dem Dorf war, früher, vor 60 Jahren, da kamen ab und zu mal Seiltänzer, Gaukler. Und die haben einen Wahnsinns, mitten auf dem Dorfplatz, haben sie einen wahnsinnigen, einen Turm aufgebaut, da ein Turm und da ein Turm. Und da haben zwar Veranstaltungen und wir gingen alle zum Dorfplatz und da ging der Seiltänzer hoch oben und stand da mit seinem engen Höschen und so weiter, ne, seiner Stange und fragte, glaubt ihr, dass ich über das Seil gehen kann? Und wir unten im Dorf schrien, ja, natürlich. Und dann schrie er wieder runter. Glaubt ihr wirklich, dass ich da drüber gehen kann? Und wir sagten, ja, geh mal. Und er sagte, glaubt ihr es? Und wir wurden ärgerlich. Und er sagte, okay, wenn ihr das glaubt, dann kommt einer von euch jetzt hoch, setze sich auf meine Schulter und lauf mit mir über das Seil. Ja, nun waren sie alle ruhig. Und Betrüger! Und dann ein Typ, ein bisschen kleinerer Typ, so wie Jesus, ne? Ein bisschen kleiner noch. Und dann sagt der Typ, der Seiltänzer, hey, du kommst jetzt hoch, marsch! Und dann ist er hochgeklettert und setzte sich auf die Schulter. Und die Leute im Dorf fragten, hey, wer ist das? Und dann kam es durch. Es war der Sohn des Seiltänzers, denn er wusste, was sein Vater kann. Glaube bedeutet, wir vertrauen viel an einem Vater im Himmel, der ganz, ganz viel kann. Und weißt du, wenn du zu Jesus kommst, wie viele Minuten habe ich noch? Okay. Wenn du zu Jesus kommst im Vertrauen, sagst du, Jesus, das ist meine Situation. Hey, erheb dich hoch. Er nimmt dich auf seine Schulter und sagst, komm, wir laufen nochmal. Und er trägt dich. Er hilft dir. Und du merkst irgendwie, das sind ein paar Sachen in deinem Leben, die sind nicht rund. Jesus steht mit offenen Händen da und sagt, komm, gib's mir. Ich kann deine Sucht handeln. Ich kann deine Gedanken handeln. Und was passiert denn dann? Und dann gibst du sie ihm
am Kreuz, da ist ein Kreuz, und du legst es am Kreuz nieder. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann können wir alles niederlegen. Und wir sagen ihm das. Und was können wir noch machen im Glauben? Das, was schief lief. Aber weißt du, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Da gibt es Fragen, die du hast. Da gibt es Krankheiten vielleicht. Da gibt es Schwierigkeiten. Ich arbeite einmal in der Woche im Gefängnis, in einem Hochsicherheitsgefängnis. Leute ab 3 Jahre aufwärts, also keine Eierdiebe. Und eines Tages sagte mir einer, du, ich wollte mal nach so einer ähnlichen Predigt, ich wollte mal mein Leben in Ordnung bringen. Sagte ich, ja, schreib das alles auf, ich komme. Ein paar Tage später komme ich und dann treffen wir uns in einem Raum und dann kannst du das mal in Ordnung bringen. Und dann steht an diesem Tag in der Losung in so einem Büchlein drin, er hat den Schuldbrief, der gegen uns gerichtet wurde, zerrissen und ans Kreuz geheftet. Ihr Lieben, ich komme in den Raum rein und was hat der Typ in der Hand? Einen großen DIN A4 Umschlag, weil er so viel Mist gebaut hat. Und hat es in einen Briefumschlag rein. Der wusste nichts von dem Bibeltext, ich nicht. Und ich sage, hör mal, heute in der Losung steht, er hat den Schuldbrief gegen uns zerrissen. Hey, das ist real. Und dann hat er seinen ganzen Kladderadatsch erzählt und haben es ans Kreuz gebracht und sagt er, boah, ich fühle mich so frei. Ein paar Tage später kam ein anderer, Mörder, sagst du, ich möchte ein paar Sachen in Ordnung bringen. Und dann hat er mir erzählt, wie er nachts nicht schlafen konnte, wie die Bilder der Tat, das Blut, das Schreien des Opfers, bis immer wieder kommt. Und dann sind wir hergegangen und haben Schritt für Schritt, wie hast du dich gefühlt bei der Planung der Tat? Wie hast du dich gefühlt während der Tat? Ganz einfach jeden Schritt ans Kreuz gebracht. Wie hast du dich gefühlt nach der Tat? Ganz konkret. Weißt du was? Der sagte, als wir das alles ans Kreuz brachten, der sagte Helmut, ich fliege. Du weißt gar nicht, was gerade passiert. Egal, was du gemacht hast, Gott will dir das alles wegnehmen. Jesus sagt, komm zu mir. Aber dann geht es weiter. Weißt du, die meisten Leute legen das dann ab, so wie dass das Kreuz wie ein riesiger galaktisches Schuttladeplatz ist und dann drehen sie sich um und gehen weg. Ja, meine Güte, dann bist du leer. Ja. Dann bist du leer. Aber Jesus will dir dann noch was geben. Und das ist ein Heiliger Geist. Du kannst doch nicht nur zu Jesus kommen und abladen. Wenn du ablädst am Kreuz, wenn du dein Leben in seine Hand gibst, dann gibt er dir etwas. Dann gibt er dir Hoffnung. Dann gibt er dir Zukunft. Dann gibt er dir Worte der Ermutigung. Dann wird deine Seele gesättigt. So, warum sage ich euch das? Dann gibt er seinen Heiligen Geist. Dein Body ist geschaffen für den Geist. Dann kommt etwas in dein Leben, was dir Freude macht, was dich gut draufbringt, was dir hilft, nicht wegen Situationen. Warum sage ich euch das alles? Ich wollte einfach eine Antwort geben auf deine Frage, warum ich Christ bin. Weil das so gut ist. Weil er meinen Wert wiederhergestellt hat. Weil ich heute genau da bin, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte, dass Menschen gesund werden. Ich wollte eine bessere Gesellschaft. Ich wollte, dass Leute frei werden. Ich wollte, dass Arme es besser geht. Ich wollte das alles. Ich wollte, dass jungen Leuten gut geht. Aber der Anfang des Weges war Mist. weil ich dachte, es geht über Drogen, weil ich dachte, es geht über Philosophie, weil ich gedacht habe, es geht über mich. Aber dann kam Jesus. Ich möchte sagen, die Träume deines Herzens, wenn du Jesus dein Leben gibst, wenn du ihm dein Leben anvertraust, die Dinge ans Kreuz bringst, seine Worte und sein Leben in dein Leben reinlässt, dann beginnt das Abenteuer. Lass uns beten. Ich habe das ganz lang zugehört. Vielen Dank, habt ihr gut gemacht. Ich würde gerne jetzt beten. Die Minute haben wir noch. Vater, ich danke dir, dass du aus jedem Minus ein Plus machst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du an die ganzen jungen Leute hier glaubst und dass sie in deinen Augen wertvoll sind und kostbar. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst. Und du sagst, komm her zu mir. Und Jesus geht einfach jetzt durch die Reihen. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wenn du hier im Raum bist und du sagst, Herr Jesus, du stehst jetzt vor mir. Und du sagst, komm zu mir. Ich will zu dir kommen. Ich will heute Abend mein Leben dir geben, in deine Hände. Herr, wenn ich zerkrumpft und zerstört bin und wenn Dreck in mein Leben kam, Fragen, wo ich keine Antworten habe, Träume, die zerplatzt sind, Herr Jesus, ich gebe das dir heute Abend und ich will dein Wort vertrauen, komm zu mir. Denn du wirst mir vergeben, du wirst mich erquicken und du gibst Hoffnung in mein Leben. Wenn das für dich trifft, dann möchte ich dich jetzt bitten, dass du mutig bist und sagst, ja, Herr Jesus, ich möchte das. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich bitten und fragen, möchtest du aufstehen vor Jesus als ein Zeichen und sagen, ja, ich möchte das. Wenn du heute Abend hier bist und du empfindest das, vielleicht ist es für dich eine ganz hohe Hürde, aber Jesus steht vor dir. Lass unsere Augen geschlossen. Ist heute Abend jemand hier, der das tun möchte? Ja. Noch jemand. Da ist ein Kampf gerade in dir. Ja, danke. Noch jemand? Danke. Ja. Ist da noch jemand da? Das in deinem Leben gerade ist, bitte, sag einfach, Jesus, hier bin ich. Ich übergib dir das. Es ist okay. Danke. Lasst uns noch ein bisschen Zeit haben. Vielleicht kann die Keyboard-Spielerin nach vorne kommen. Wenn du Christ bist, die im Raum bete, dass Herzensentscheidungen fallen. Herr Jesus, willkommen zu dir. Wenn noch jemand da ist, möchte ich dich bitten, steh auf. Und dann will ich ein Gebet mit euch sprechen. Ich möchte euch ein Gebet vorbeten. Dieses simple Gebet, was ich damals gebetet habe. Es ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Herr Jesus, ich komme zu dir und ich möchte dich einfach bitten, dass du das dann einfach nachbetest und vielleicht können andere mitbeten, um sie zu unterstützen. Ich fange an und du wiederholst einfach Satz für Satz. Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Du hast zu mir geredet. Du hast zu mir geredet. Herr Jesus, ich öffne dir neu meine Herzenstür. Herr Jesus, ich öffne dir neu meine Herzenstür. Ich übergebe dir heute Abend mein Leben. Ich übergebe dir heute Abend mein Leben. Ich will mit dir leben. Ich will mit dir leben. Vergib mir die Dinge, die schief liefen. Vergib mir die Dinge, die schief liefen. Entfalte mich neu, Herr. Entfalte mich neu. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen beständigen Geist. Und gib mir einen beständigen Geist. Und ich will ab heute Abend mit dir leben, Herr Jesus. Und ich will heute Abend mit dir leben. Vater, ich danke dir für die Geschwister hier. Ich will euch ganz bewusst segnen und Heilung und Vergebung und Erneuerung in eurem Leben aussprechen, dass ihr aufblüht, dass ihr wächst, dass ihr gedeiht, dass Wunderbares durch euer Leben hervorkommt, dass ihr auf eine wunderbare Reise mit Jesus geht. Nehmt wieder Platz. Herzlichen Dank, dass ihr so geduldig zugehört habt. Jetzt müssen wir hier die Moderation bitten, weiterzumachen. Wenn du noch Gebet empfangen willst, vielleicht dachtest du, boah, eigentlich wäre ich gerne auch aufgestanden. Hey, Gott hat Geduld. Na, keine Angst, er fällt auch nicht von seinem Thron, wenn du nicht aufgestanden bist. Vielleicht kommst du hinterher ans Kreuz, wir beten für dich, bringst ein paar Dinge in Ordnung. Und du wirst als anderer Mensch den Raum verlassen. Herzlichen Dank, dass ihr so zugehört habt. Und ich habe ein paar Minuten überzogen. Das passiert manchmal. Vielen Dank.